Sage des deutschen Mittelalters. Rittersagen. Parzival der reine Tor. Teil 2. Gegen Abend sah der Reiter von Ferne die Zinnen einer Burg im Sonnenglanz leuchten. Der Burgherr selber, der Ritter Gurnemanns, saß im Schatten einer Linde auf grünem Anger davor und blickte dem Ankömmling entgegen. Er war im Lande wegen seiner Lebenserfahrung und Altersweisheit und wegen seiner ritterlichen Tugenden geachtet und geehrt. Parzival grüßte ihn nicht nach Ritterart.
»So hieß mich meine Mutter tun«, sagte er dabei, und er setzte hinzu, »und sie gebot mir, ein greises Haupt zu achten und die weisen Lehren des Alters anzunehmen. So bitte ich euch um euren Rat, ich werde ihm gerne gehorchen.«
»Ich will euch zu Willen sein«, erwiderte der Alte freundlich, »sofern ihr meinen Worten folgen wollt.«
Damit nahm er seinem Sperber, den er auf der Faust trug, die Kappe von den Augen und warf ihn empor. Hell klang die goldene Schelle, als das Tier sich durch die Luft schwang und als Bote zur Burg hinüberflog. Dort standen Ritter zu Parzivals Empfang bereit und nötigten ihn, vom Pferde zu steigen. Aber der einfältige Parzival, dem ritterliche Art ganz fremd war, wollte davon nichts wissen.
»Seit König Artus mich zum Ritter machte, muß ich zu Pferde sein und darf nicht absteigen.«
Erst mit freundlicher Nötigung brachten sie den reisemüden Gast dazu, aus dem Sattel zu steigen und in die Kemenate zu treten. Wie staunten sie, als sie unter dem schweren Panzer die Narrenkleider und die groben Bauernstiefel erblickten. Mit freundlicher Nachsicht redete Gurnemanns dem unerfahrenen Jüngling dann zu. Parzival, der einfältige Tölpel, der bisher jedes Gebot seiner Mutter in treuherziger Wörtlichkeit aufgefasst hatte, lernte in den Tagen, da er bei Gurnemanns zu Gaste war, feine Ritterart und gottgefälliges Leben, das den Menschen zum Seelenheil führt.
»Die Art, wie ihr von eurer Mutter redet«,
belehrte ihn der Alte,
»erhöht nicht eure Ritterehre. Bewahrt euch, edle Scham, das ist mein zweites Gebot an euch. Schamlosigkeit führt den geraden Weg zur Hölle. Nach Art und Haltung taugt ihr wohl zum Ritter. Vergesst dabei aber nicht das Hauptgebot ritterlicher Pflicht. Habt Erbarmen mit den Bedrängten. Auch Milde und Güte zu erweisen ist Ritterpflicht. Bewahrt euch stets ein demütiges Herz und helft dem schuldlos Verarmten. Der weise Mann versteht den rechten Mittelweg einzuhalten zwischen Geiz und Verschwendung.«
Parzival hörte schweigend zu. Wohl erkannte er, dass des Alten Worte aus weiser Erfahrung und aus mitfühlendem Herzen gesprochen wurden, und er war ehrlich bestrebt, die Lehren anzunehmen.
»Ich habe bemerkt, dass ihr Belehrung braucht«,
fuhr der Alte fort.
»So hört mich weiter. Ich rate euch, lasst das Unziemliche daherreden und haltet eure Gedanken in Zucht. Fragt nicht so viel. Und wenn man an euch Fragen richtet, so antwortet bedächtig und überleget wohl. Im ritterlichen Kampfe sollt ihr tapfer streiten und großmütig verzeihen. Dem Gegner, der sich ergibt, gewähret ritterlich Schonung und achtet auf alles, was höfische Sitten, Zucht und Anstand gebieten. Vergesst nicht, euer Äußeres nach ritterlichen Formen zu pflegen, so wie wir es den Frauen schuldig sind. Ja, ehret und liebet die Frauen. Die edle Minne hütet sich vor allem falsch, nur sie erhöht und erhebt des Menschen Leben.«
Parzival dankte dem weisen Alten für seine tiefen Lehren und nahm sich alle ernstlich zu Herzen. Mit großer Freude folgte er nun Gurnemanns Unterweisung im ritterlichen Zweikampf. Der Alte erwies sich als ein trefflicher Lehrer in der kunstgerechten Führung der Waffen. Unermüdlich nahm er den Gast mit auf den Turnierplatz und ließ ihn sich mit seinen Leuten fleißig üben. Im Tjost, dem ritterlichen Zweikampf, mit Herrn Gurnemanns Rittern durfte Parzival beweisen, wie schnell er die Unterweisung angenommen hatte. Fünf Ritter, die gegen ihn anritten, hob er so leicht aus dem Sattel, dass jeder seine Gelehrigkeit anerkennen mußte und Gurnemanns ihm alles Lob zollte. Aber bald trieb es ihn zu neuen Abenteuern hinaus in die Welt. Gurnemanz hörte mit großer Betrübnis seine Bitte, Abschied nehmen zu dürfen. Mit Tränen in den Augen reichte er dem liebgewordenen Freunde die Hand und sah ihn bekümmert von dannen reiten. Gedankenverloren ritt Parzival seinen Weg. Er fühlte, wie sein Herz von Gefühlen zerrissen war, für die er nicht Namen noch Inhalt wußte. War es, weil er sein kindliches Gemüt abgelegt hatte? In solcher Stimmung ließ er dem Pferd die Zügel und achtete nicht, wohin es ihn durch die pfadlose Einsamkeit führte. Über Berg und Tal ging es, durch unwegsame Gebirgsketten und waldige Einöde, bis ein reißender Fluss den Weg hemmte. Der Abend legte sich schon mit feinem Schleier über die Landschaft, und Parzival folgte dem Laufe des Flusses, bis er im Scheine des Abendrotes am anderen Flussufer eine vieltürmige Stadt auftauchen sah. Es war Belle-Rapaire, die Stadt der Königin Conviramour. Über den Fluss führte eine Brücke aus leichtem Flechtwerk, und 60 Ritter mit aufgebundenen Helmen sicherten sie und wollten dem Fremden den Übergang wehren, denn sie glaubten, er stehe im Bündnis mit Chlamyde, der die Stadt ihrer Herrin belagerte. Welches Bild des Jammers bot sich dem Fremden, als er durch die Straßen ritt? Überall erblickte er gewappnete Ritter, aber welches Bild des Jammers boten all die Männer, die zur Verteidigung ihrer Stadt angetreten waren? Schlaff und kraftlos schlichen die Bürger unter der Last ihrer Waffen daher, und die Ritter, die dem Ankömmling entgegentraten, waren bleich und abgezehrt. Ja, in der Stadt herrschte Hungersnot, denn alle Zufuhr war ihr durch das feindliche Belagerungsheer abgeschnitten. Neue Hoffnung erfüllte die armen Stadtbewohner, als sie den kraftstrotzenden Recken begrüßten, der freiwillig in den Dienst ihrer bedrängten Stadt trat. Parzival ließ sich zum Schlosse führen, wohin die jungfräuliche Königin Conviramour empfing. Aber welches Gefühl ergriff ihn, als er die herrliche Erscheinung sah? Nie zuvor, so meinte er, hatten seine Augen so viel Frauenschönheit erblickt. Lichter Glanz, so schien es ihm, ging von ihr aus. Von zwei Herzögen ihres Landes geleitet, trat sie dem jungen Ritter entgegen, küßte ihn in züchtigem Anstand auf die Stirn und führte ihn in den Saal. War es die Ritterlehre des greisen Gurnemanns, die ihn schweigen ließ, oder nahm ihm Conviramours Schönheit jede Sprache? Parzival redete kein Wort. »Ob ich ihm wohl missfalle, weil ich so verhungert aussehe?« dachte die Königin befangen. Schließlich brach sie das Schweigen, das lastend werden wollte. »Edler Ritter, als Hausherrin habe ich euch den Willkommensgruß gegeben. So will ich als Herrin der Stadt auch das erste Wort sprechen. Wie mir eine meiner Frauen berichtet, habt ihr mir euren Beistand verheißen. Solches Angebot wurde mir in meiner bedrängten Lage noch niemals gemacht. So sagt mir, wer ihr seid und von wo ihr kommt.« Parzival nannte seinen Namen und berichtete von seinen Erlebnissen.
»Heute Morgen, Frau Königin, ritt ich von der Burg des edlen Gurnemanns fort, wo ich mehrere Tage als Gast geweilt habe.«
Mit Staunen hörte Frau Conviramour seine Worte. »Einen anderen, edler Ritter, würde ich für solche Worte der Lüge zeihen, denn ein jeder meiner Boten und Ritter auch das schnellste Ross benötigt für diese Wegstrecke wenigstens zwei volle Tage. Doch sagt, wie geht es meinem lieben Oheim? Ihr müsst nämlich wissen, dass meine Mutter Herrn Gurnemanns Schwester war. Seid ihr mit ihm Freund, so sollt ihr auch mir hochwillkommen sein.« Parzival dankte ritterlich für die Aufnahme, aber zum Nachtmahl wollte er sich nicht einladen lassen.
»Der geringen Reste, die ihr noch besitzt, will ich euch nicht berauben, Frau Königin«, sagte er. »Verteilt es lieber an die armen Leute, die vor Hunger umkommen. Für uns beide wird eine Scheibe Brot genügen.«
Dankbar folgte die Königin seiner Weisung, hoffnungsfroh, dass seine Ankunft das Schicksal ihrer bedrängten Stadt wenden würde, teilte sie mit ihm ihren letzten Bissen Brot und ließ ihm sodann im fremden Gemach ein prächtiges Bett herrichten. Schnell war der müde Gast eingeschlafen. Conviramur lag auf ihrem Ruhebett und blickte mit starren Augen in die schwarze Dunkelheit. Die Sorge um ihre Stadt lastete ihr schwer auf der Seele und ließ sie keine Nachtruhe finden. Würde sich die neu erwachte Hoffnung erfüllen, dass Parzival den Belagerern Trotz bieten könnte? Gegen Mitternacht hielt sie nicht länger auf dem Lager. Über ihr seidenes Nachtgewand zog sie einen samtenen Mantel, schritt leise an ihren schlafenden Kammerfrauen vorbei auf Parzivals Kemenate zu und öffnete behutsam die Türe. Ihr Fuß stockte in jungfräulicher Scham, aber dann ging sie entschlossen auf Parzivals Ruhebett zu und kniete schweigend vor ihm nieder. Parzival fuhr erschrocken auf.
»Kommt, setzt euch zu mir«, sagte er dann und hob sie auf.
Da nahm sie voll Befangenheit an seiner Seite Platz und berichtete von ihrer bedrängten Lage. Sie wurde nach dem Tode ihres Vaters vom König Chlamyde zur Frau begehrt, und weil sie sich weigerte, belagerte er nun ihre Stadt und hatte viele ihrer kühnen Ritter erschlagen.
»Ach«, rief sie voller Verzweiflung, »welche Hoffnung gibt es noch für mich, Arme?«
Parzival hatte schweigend der Klage zugehört, aber sein Herz war voll Mitleid, der schönen Königin zu helfen.
»Sagt, edle Herrin«, rief er entschlossen, »was ich euch zum Trost und zur Rettung tun kann, und seid versichert, in mir einen treuen Helfer zu finden.«
Unter Tränen gab Conviramur ihm Antwort.
»Ach, wenn ihr mich erlösen wolltet von dem schrecklichen Kingrun, Herrn Chlamydes Seneschall! Morgen kommt er wieder vor meine Burg und meint, mich endlich in die Arme seines Herrn zu zwingen.«
Parzival war ganz gefangen vom Liebreiz der Königin.
»Viel, edle Herrin«, versetzte er schlicht, »seid versichert, dass ihr in mir einen Helfer habt gegen jeden eurer Feinde.«
»Welch Trost sind mir eure Worte«, rief sie beglückt, »habt innigen Dank, Herr Ritter.«
Dann schlich sie leise in ihr Schlafgemach zurück. Niemand hatte den nächtlichen Besuch bemerkt. Parzival aber konnte nicht wieder einschlafen. Zu sehr bewegten ihn die Worte der schönen Königin. In aller Frühe verlangte Parzival nach seinem Harnisch und ließ sich wappnen. Schon zeigte sich der grimmige Kingrun vor dem Tore. Weit ritt er Chlamydes Heere, das mit vielen Streitbannern drohend heranrückte, voraus. Ohne Zaudern sprengte Parzival dem furchtbaren Gegner entgegen. So wuchtig war der Anprall, daß die Pferde mit geborstenen Gurten und Bauchriemen zu Boden sanken. Behende aber sprangen die Ritter aus dem Sattel, zogen das Schwert und setzten den Kampf zu Fuß fort. Es war Parzivals erster Schwertkampf, doch er zeigte, was er bei Ritter Gurnemanns gelernt hatte. Seine Schwerthiebe trafen den Seneschall so wuchtig wie Würfe einer mächtigen Steinschleuder. Parzival bezwang ihn nach bitterem Kampfe und setzte ihm den Fuß auf die Brust, doch Herr Kingrun bat um sein Leben.
»Ich biete euch als Sühne, was ihr verlangt«,
rief er, und Parzival, der nicht nach Rache strebte, gewährte sie ihm. Er gebot ihm, an König Artus' Hof zur Jungfrau Kunevare zu gehen, die einst um Parzivals Willen von dem Seneschal Kaye so gröblich beleidigt war.
»Sagt der edlen Jungfrau«,
fügte er hinzu,
»sie werde mich nimmer froh sehen, bis ich jene üble Tat gerecht und dort einen Schild durchbohrt habe.«
König Chlamydes Ritterheer ließ nach diesem Siege über den stärksten Streiter sogleich von weiteren Angriffen ab. Bejubelt von den Bürgern der Stadt kehrte Parzival zurück. Alle riefen laut, der Heldenjüngling solle die Hand der jungen Königin erwerben und Krone und Reich in seine männliche Gewalt nehmen. Freudig begrüßte ihn auch Conviramur, umarmte ihn vor allen Leuten und half ihm selber, Waffen und Harnisch abzulegen. »Nie auf Erden will ich eines anderen Weib werden als dessen, den ich hier umarmt habe«, sagte sie mit glückseligem Lächeln. Da zeigten sich zwei braune Segel auf dem Meere, und schnell trieb der Wind zwei mächtige Kauffahrteischiffe in den Hafen. Der Sturm hatte sie dorthin verschlagen, zwei Schiffe, voll beladen mit Lebensmitteln. Gott selber machte es in seiner Weisheit so gefügt haben. Parzival bot den Kaufleuten doppelten Preis für die Habe und sorgte für gerechte Verteilung an die hungernde Bevölkerung. Er selber überwachte fürsorglich, dass jeder zu seinem Recht kam. Unter inniger Anteilnahme der ganzen Stadt wurde sodann die Hochzeit des jungen Paares gefeiert. Parzival war jetzt Ehegatte der schönen Confiramour und König von Belrapair. Der grimmige König Chlamide wollte die Unglücksbotschaften nicht glauben, die ihm von Kingrons Besiegung berichteten. Er war tief bedrückt über die Mutlosigkeit seines Heeres und wagte keinen neuen Angriff. Parzival ließ die Tore zu einem Ausfall öffnen und stritt allen tapfer voran. Bald gelang es ihm, den König selber, der seiner jungen Gemahlin so viel Leid zugefügt hatte, zum Zweikampf zu stellen. Der Sieg in diesem Streit der beiden Könige, so wurde nach Ritterart vereinbart, sollte über den Ausgang des ganzen Krieges entscheiden. Auch hier erwies sich Parzival als der Überlegene. Chlamide hatte nicht die Ausdauer des starken Parzivals. Schließlich traf ihn ein so mächtiger Schwertstreich, dass er zu Boden stürzte und Parzival ihm den Helm vom Kopfe riss. Der Besiegte erwartete den Todesstreich. Doch Parzival schonte in seinem Edelmut auch diesen Besiegten. Er gab auch ihm auf, an König Artus Hof zu ziehen und sich der Jungfrau Kunevare als besiegt zu stellen.
»Und sagt dem Seneschal Kaye«, fügte er hinzu, »dass meine Rache nicht auf sich warten lassen wird.«
So war das Land von der lastenden Belagerung befreit. Die beiden Besiegten ritten nach Parzivals Gebot an den Artushof in die Bretagne und richteten der Jungfrau Kunevare getreulich den Sühnebefehl ihres Besiegers aus. Wie staunte man dort über Parzivals Waffenerfolge! Der junge König wußte die Krone mit Würde und in Ehren zu tragen. In kurzer Frist blühte das Land unter seiner weisen und kraftvollen Regierung wieder auf. Mit seiner schönen Gemahlin lebte Parzival in der glücklichsten Ehe. Confiramour hing mit inniger Liebe und Bewunderung an ihm. Doch für Parzival konnte die heitere Ruhe nicht von Dauer sein. Es drängte ihn hinaus auf Abenteuer. Traurig ließ Confiramour den geliebten Gatten ziehen. Auf der Gralsburg. Wieder überließ er dem Pferde den Zügel und ließ sich durch Wildnis und pfadloses Moor tragen. Als der Abend herabdunkelte, kam er an einen See. Dort ankerten Männer in Ufernähe, die auf Fischfang ausgingen und Wasservögel jagten. Parzival rief sie freundlich an. Es war einer unter ihnen, der hob sich durch seine Kleidung auffällig heraus. Er trug eine Pfauenfeder am Hute und auf dem Jagdrock prächtigen Pelzbesatz. Ihn fragte der fahrende Ritter, wo er für die Nacht wohl Herberge finden könne. Mit tiefer Traurigkeit gab der Gefragte Antwort.
»So viel mir bekannt ist, Herr, gibt es in 30 Meilen rundum keine andere menschliche Behausung als eine feste Burg. Sie liegt dort hinter jenem Felsvorsprung. Wenn ihr vom Burggraben aus um Einlass bittet, so wird man euch die Zugbrücke herablassen.«
Der Sprecher war der Burgherr selber. Parzival folgte der Weisung und wurde gastfrei aufgenommen. Man bereitete ihm ein Bad und reichte ihm weiche Hauskleidung aus Seide. Als dann gemeldet wurde, der Burgherr sei zurückgekehrt, bat man den Gast zum Mahle. Der Rittersaal erstrahlte in blendender Helle der Kronleuchter und der Kerzen. An den Wänden standen 100 Ruhepolster, die Platz für je 4 Ritter boten. In 3 marmornen Feuerstätten mitten im Saal strahlte wohlriechendes Holz einen milden Schein aus. Dort hatte sich der Burgherr auf seinem Ruhebett niedergelassen. Er begrüßte den Gast freundlich. Welch ein Gegensatz war zwischen den beiden. Der kranke Ritter, obwohl in kostbare pelzbesetzte Gewänder gehüllt, schien noch sicher, sein Antlitz noch gramvoller, als Parzival es am See bemerkt hatte. Und vor ihm stand der strahlende Recke, in aller Fülle seiner Jugendkraft und Mannesschönheit, daß alle Ritter voller Bewunderung auf ihn blickten.